Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, wir stürzen uns nochmal in das Thema rein von der Wüste heute Morgen. Und ich habe den Anhänger nochmal mitgenommen vom letzten Mal. Die Wüstenrose, die Rose von Jericho. Und wie sie eben so klein ist, auch nochmal auf dem Bild. Und ich tue sie ganz bewusst jetzt hier nochmal rasch ins Wasser. Sie ist noch ganz zu. Und weil ich sie da nie aufhängen kann, ich dachte, ja, ich lege sie jetzt einfach gerade mal an. Es ist ja schließlich ein Anhänger eigentlich. Dann sieht man sie nämlich auch. Wir haben das letzte Mal davon gehabt, dass ein Sprutz Wasser langt, um die Rosen zum Blühen zu bringen. Und dass es Gottes Gegenwart ist, wo wie lebendiges Wasser wirkt, auch in unseren Wüstenzeiten, dass das Leben wieder anfangen kann zu blühen. Wir haben uns ja grundsätzlich mit Wüstensituationen auseinandergesetzt. Brigitte hat schon etwas erwähnt. Wüstenzeiten können lang sein, Wüstenzeiten können kurz sein. Manchmal gibt es Wüstenmomente. Ich habe heute Morgen so einen erlebt. Ich werde dann nachher noch mal darauf zurückkommen, auch in welchem Zusammenhang. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Nach der letzten Predigt hat auch jemand gesagt, eigentlich ist ja die ganze Welt eine Wüste. Und das hat auch etwas. Wenn wir in die Weltsituation schauen, sind wir auch mit ganz viel Wüste konfrontiert. Und das fordert uns heraus, mit dem umzugehen. Manchmal kommt es uns näher, manchmal bleibt es ein bisschen weiter weg. Aber das Thema oder mein Wunsch eigentlich in dem Ganzen ist, dass wir unseren Fokus eben nicht auf dem haben, dass wir sagen, möglichst schnell aus der Wüste raus. Ich habe letztes Mal gesagt, nicht raus aus der Wüste, sondern innen in die Gegenwart von Gott. Dass das unseren Fokus kann sein kann und dass wir in dem innen auch erleben können, dass unsere Wüste eben anfängt zu blühen. Und Brigitte hat es auch schon erwähnt, ich will heute mit euch eine Geschichte eintauchen von einer konkreten Person, von der Hagar. Wir lesen von ihr im 1. Mose 16 und auch 21. Der Fokus wird aber heute vor allem auf deren ersten Wüstenzeit sein. Wir wissen eigentlich nicht so viel von dieser Hagar. Sie war eine Sklavin, das wissen wir, aus Ägypten gekommen. Und sie hat den Sarai gehört. Sie war vermutlich ein Geschenk, nimmt man an, wo Abraham und Sarai beim Pharao waren, wie sie dorthin nach Ägypten gegangen sind, weil eine Hungersnot geherrscht hat. Und die ganze Geschichte, ich will gar nicht darauf eingehen, war auch relativ kompliziert, aber der Pharao war dann froh, wo sie wieder gegangen sind. Und vielleicht, um sie zu motivieren, zu gehen, hat er sie auch noch ein bisschen beschenkt. Und Hagar war vermutlich eines von diesen Geschenken. Die Situation, in der Hagar heute drin ist, war folgende. Sarai und Abraham leben schon lange mit dieser Verheißung, dass sie ein Kind, einen Sohn, bekommen sollten. Aber Sarai ist schon lange nicht mehr im gebärfähigen Alter. Die Zeiten sind schon lange vorbei. Und wenn man so am Warten ist und Jahr für Jahr nichts passiert, dann kann einem die Hoffnung schon vergehen. Und bei der Sarai löst das aus, dass sie sagt, weißt du was, jetzt ist der Moment da, ich muss die Sache selber in die Hand nehmen. Wir wollen einsteigen und den ersten Teil aus dieser Geschichte lesen. Wir lesen da, doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin. Vielleicht kann ich durch sie Kinder bekommen. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon 10 Jahre in Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin. Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Sarai hat keine Geduld mehr. Es ist Zeit gekommen, dass sie sagt, jetzt muss ich die Sache selber in die Hand nehmen und den Plan, den da Gott hat, irgendwie selber umsetzen, und zwar nach meinen Vorstellungen. Und grundsätzlich ist die Idee, die sie hat, eigentlich nichts Außergewöhnliches für die Zeit. So eine Art Leihmutterschaft im Altertum. Und als ich so über das nachdenkte, habe ich gedacht, ja, die Menschheit verändert sich nicht. Alles kommt wieder. Und unter der Sonne gibt es einfach nicht viel Neues. Und es war auch nichts Außergewöhnliches, dass ein Mann zu dieser Zeit verschiedene Frauen hatte. Also eigentlich könnte man sagen, alles legitim, was da abgeht. Und ehrlich gesagt kann ich Sarai schon auch ein bisschen verstehen. Ich vermute, dass viele von euch das auch kennen. Leben mit Wünschen, mit Hoffnungen, die nicht in Erfüllung gehen. Genau, 1. Mose 16. Ganz nebenbei, ich glaube, Sarai war auch in einer Wüstenzeit, und zwar schon lang. Wer das kennt, wer auch so mit unerfüllten Wünschen oder Träumen lebt, wo Hoffnungen hatte für das Leben, das sich nicht erfüllt hat, der kennt das. Dann befindet man sich nicht permanent in dieser Wüste. Man ist nicht immer jeden Tag in dem inne, aber es kommt immer wieder und es holt einem immer wieder ein. Ich mag mich noch selber an die Zeit erinnern, wo ich noch nicht verheiratet war und rund um mich herum alle geheiratet haben und ich bin älter und älter geworden. Ich habe nicht jeden Tag an dem gelitten. In der Regel eigentlich nicht so gross, aber es hat Tage gegeben, wo mich die Einsamkeit und die Situation derart eingeholt hat, dass ich sogar geschrauen habe und gefragt habe, und ich, wo bin ich in dem hinein? Warum ich nicht? Ein Traum, den ich für mein Leben hatte, ist einfach nicht in Erfüllung gegangen, über Jahre hinweg. Ich kann Sarah also sehr gut verstehen. Und ich kann auch verstehen, dass man dann die Sache manchmal selber in die Hand nehmen. Aber, es gibt ein grosses Aber. Gott selber hat ja versprochen, ich werde mich um das Problem kümmern. Sie hat eine handfeste Zusage von Gott. Vielleicht war das Problem, dass die Zusage, dass Gottes Rede vor allem der Abraham gehört hat und sie immer nur das indirekt vernahm hat. Ich weiss es nicht. Aber das ist ja manchmal auch unser Problem. Dass man den Eindruck hat, die anderen, die hören Gott. Die anderen, die sind ganz nah am Puls bei Gott. Aber ich lebe immer nur aus der zweiten Hand. Immer nur aus dem Indirekten. Wenn Gott mal so direkt zu mir reden würde, dann... Aber Gott hat geredet, Gott hat die Situation klar gemacht. Und darum ist es nicht an der Sarai, Gottes Plan umzusetzen. Sogar wenn es Jahre geht. Sie macht es trotzdem. Und was passiert? Sie provoziert ganz viele Probleme. Im ersten Moment scheint das ja zu klappen. Wir haben es gehört. Hagar wird tatsächlich schwanger. Aber mit dem verschiebt sich das ganze soziale Gefüge in dieser Familie. Sarai ist nicht mehr die Einzige. Plötzlich hat es da noch eine Nebenfrau. Und mit dieser Schwangerschaft, obwohl das Kind ja da noch gar nicht auf der Welt ist, wird Hagar zur zukünftigen Mutter vom Sohn von Abraham. Und das bohrt genau in den Schmerz hinein von der Sarah. Das ist ja ihr grosses Leiden. Sie selber hat kein Kind bekommen können. Und jetzt setzt sie die Idee um, wo sie den Eindruck hat, ist so gut. Und was passiert? Die Hagar reagiert, wie man halt oft menschlich reagiert. Sie nutzt die Schwäche von der Sarai aus und begegnet ihr mit Verachtung. Sie gibt ihr zu verstehen, hey, ich bin zwar nur deine Sklavin, aber eigentlich bin ich doch in einer besseren Position als du. Schmerzhaft, oder? Extrem schmerzhaft, die Situation. Eigentlich Sarai, auch in einer totalen Wüstensituation. Und dann, was macht Sarai? Auch so typisch klassisch, und es ist für mich alles so typisch für Wüstensituationen. Sie nimmt die Verantwortung nicht an, sondern sagt am Abraham, hey, du bist schuld. Das ist doch immer das Einfachste, oder? Nicht herzustehen und sagen, ja, ich habe einen Seich gemacht, auf gut Deutsch. Ich habe einen Fehler gemacht. Nein, sie geht zum Abraham und sagt, du bist schuld. Ja, für was genau jetzt? Dass Hagar schwanger geworden ist, oder was? Es war ihre Idee, natürlich. Auch der Abraham hat seine Verantwortung an diesem Punkt nicht übernommen. Das ist mir klar. Aber es erinnert so stark an die Situation im Paradies. Eva, Adam und Eva, wo jeder die Schuld weiterschiebt. Das führt in die Wüste, wenn wir nicht herstehen für unsere Schuld und sie nicht annehmen und sagen, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und was passiert? Sarai aus ihrer eigenen Wüstensituation heraus, auch das ist sehr klassisch für Wüstensituationen, glaube ich, schickt Hagar in die Wüste. Beziehungsweise Hagar hat es einfach nicht mehr ausgehalten und ist davon gelaufen. Also wir haben ganz viel Wüste. Ganz viel Wüste. Knatsch zwischen Sarai und Abraham. Knatsch zwischen der Sarai und der Hagar. Ganz viel Schuld, ganz viel Unbereinigtes. Der Abraham sagt dann, sie ist deine Sklavin, mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch so wie Hagar oder wie Sarai mit ihr umsprang, lief Hagar fort. Wir wissen nicht genau, was Sarai gemacht hat mit der Hagar, wie sie sich ihr gegenüber genau verhalten haben. Aber es führt mich zurück auf das, was ich letztes Mal gesagt habe. Wüstensituationen sind ganz oft menschlich gemacht. Unrecht, das an uns geschieht, Unrecht, das wir anderen tun. Und wir haben vor allem in dieser Wüstensituation drin. Und was passiert? Die Hagar hält es am Schluss nicht mehr aus und läuft davon. Sie flüchtet aus dieser schwierigen Situation, geht in die Wüste und hat eine Begegnung mit Gott. Die wollen wir uns ein bisschen genauer anschauen. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin der Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Gott redet zu der Hagar an dieser Stelle, durch einen Engel redet er zu ihr. Zum ersten Mal ist mir aufgefallen, in dieser Geschichte wird Hagar direkt mit ihrem Namen angesprochen. Sie ist nicht einfach eine Sklavin, nicht einfach Besitz, sondern sie ist Hagar. Eine Frau mit ihren Wünschen, mit ihren Nöten, mit ihrer ganz konkreten Lebenssituation, die von Gott angesprochen wird. Und in dem Moment kommt sie von Gott ihre Würde als Mensch wieder zugesprochen über. In dieser Situation, die so schwierig ist, spürt sie, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen. Und das ist doch eigentlich das, was wir uns als Menschen zutiefst wünschen, was wir uns danach sehnen. Wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden. Und gerade dort, wo wir verletzt sind, wo Schmerz in unserem Leben ist, wo uns Unrecht tun wird, umso mehr. Da fängt ein Stück Wiederherstellung, ein Stück Heilung an, wenn wir merken, Gott sieht uns. Gott nimmt uns wahr. Und ich glaube, dass Gott möchte in unseren persönlichen Wüstengeschichten uns ansprechen, uns dort abholen, wo wir sind. Wir haben einen Gott, der redet und die Wüste scheint ein guter Ort zu sein, dass wir auch fähig werden, Gott zu hören. Ein Ort, wo uns nichts ablenkt, wo wir auch so manchmal ganz auf uns fixiert sind, und nicht mehr viel rundherum sehen. Brigitte hat das beschrieben mit dem Bild vom Kopf im Sand. Das hilft uns manchmal, uns auf Gott auszurichten. Jesus hat sich immer wieder zurückgezogen. Er ist immer wieder in die Wüste gegangen. Ich glaube, das ist kein Zufall. Er hat auch einen schönen Platz können suchen unter einem Baum. Aber nein, er ist in die Wüste, hat sich zurückgezogen und hat sich dort ganz bewusst ausgerichtet auf Gott. Natürlich auf einem anderen Hintergrund jetzt als da Hagar, aber es ist mir einfach in den Sinn gekommen. Die Wüste scheint eine gute Art zu sein, die wir Gott hören können. Und der Engel stellt der Hagar zwei Fragen. Woher kommst du? Und wohin gehst du? Wenn Gott dich in deiner ganz persönlichen Wüstengeschichte anspricht und dich fragt, woher kommst wohin gehst, dann sind das vielleicht Schlüsselfragen für unsere Wüstengeschichte. Woher kommst du? Was ist deine Geschichte? Was hat dich an den Punkt gebracht, wo du jetzt gerade bist? Den Moment, wo du jetzt stehst, was würdest du zur Antwort geben? Was würdest du zur Antwort geben? Woher kommst du? Woher kommst du vielleicht gerade heute Morgen? Was beschäftigt, was bewegt dich? Das Woher kommst ist oft die einfachere Frage als die Antwort auf das Wohin gehst. Weil wir können erzählen, wo wir uns gerade befinden. Wir können von dem reden, wie es uns geht, wie wir uns fühlen. Und ich glaube, genau um das geht es auch in den Wüstensituationen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Anfangen, über das zu reden, was mich beschäftigt. Anfangen, über das zu reden, wie es gekommen ist, dass ich da bin, wo ich bin. Meine Erfahrung ist, oft verstummen wir. Brigitte hat das auch ein bisschen am Anfang beschrieben. Sie hat gesagt, ich ziehe mich zurück. Ich will allein sein. Und ich kenne das aus meiner eigenen Erfahrung. Meine letzte Wüstenzeit, die ich wirklich so richtig intensiv erlebt habe, war am Anfang noch geprägt von dem, dass ich Gott sagen konnte, was mich beschäftigt. Es war auch ein Kämpfen im Gebet um die Situation. Und nach einer gewissen Zeit habe ich gemerkt, ich habe wirklich kein Wort mehr. Ich kann gar nicht mehr reden. Ich konnte auch nicht mehr arbeiten. Es ist wie leer geworden in mir drin. Ich bin total verstummt. Und jetzt sage ich, rede mit Gott ins Gespräch zu kommen. Was ist, wenn das nicht mehr geht? Mir hat in dieser Situation ein guter Freund gesagt, weisst du was? Geh in die Kirche und bist einfach vor Gott. Du musst gar nichts sagen. Du darfst einfach sein. Such Gott, lass dich fühlen von ihm. Es hat mich sehr ermutigt. Es ist vielleicht nicht für jeden der Platz hier in der Kirche, aber andere gehen spazieren und sagen, das ist für mich eine Art und Weise, wie ich am einfachsten in Gottes Gegenwart komme. Und dann eben nicht mit dem Anspruch, viel zu reden, viel zu sagen, sondern einfach zu sein von Gott. Ich mag mich erinnern, am ersten Morgen, als ich das gemacht habe, ist eigentlich nicht viel passiert. Ich hatte nicht ein gewaltiges Erlebnis gehabt oder hatte es auch nicht Eindruck, Gott hat so konkret geredet. Aber ich habe gemerkt, ich bin ruhig geworden in dieser Situation. Und es hat mir geholfen, zu knündeln und einfach zu wissen, Gott ist da. Und interessant war, plötzlich hat es in meinen Gedanken wieder angefangen zu arbeiten. In meinen Gedanken hat es wieder angefangen zu mühlen. Ich habe dann plötzlich gemerkt, die Leere ist gar nicht so leer. Ich habe plötzlich gemerkt, nein, eigentlich ist da ganz viel rum. Und ich habe es angefangen aufzuschreiben und einfach mal deponieren. Das war mein Weg, wenn ich mit dem umgegangen bin. Sucht euren Weg in den Wüstenzeiten. Und setzt euch nicht unter Druck in dem hinein, sondern versucht einfach auch von Gott zu sein, ihn zu suchen, seine Gegenwart. Und dann ist da noch die andere Frage, woher gehst du, Hagar? Hagar gibt keine Antwort, ist euch das aufgefallen? Sie sagt gar nichts. Vielleicht hat sie es gar nicht gewusst. Ihre Situation ist, würde mal sagen, sehr schwierig gewesen. Dort, wo sie war, in der Wüste, hat sie gewusst, kann ich nicht bleiben. Wüstensituation, konkrete Wüste als Frau, allein als Sklavin, die kein Recht hat, wo keine Möglichkeiten hat, wo eigentlich ein Freiwild ist. In der Wüste hat sie nicht können bleiben. Und zurück hat sie ganz sicher nicht wollen. Was machen also? Ich vermute, sie hat keine Antwort auf die Frage. Auch das, ich glaube, relativ klassisch für Wüstensituationen. Und auch das ist vielleicht wichtig, dass man sagt, weißt du, ich habe gar keinen Plan. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß eigentlich gar nicht, woher dass ich gehen soll. Ich weiß auch gar nicht, woher dass ich will. Manchmal können wir ja nicht einmal sagen, was wir eigentlich gerne hätten. Wenn dir wie der Hagar die Antwort fehlt, dann frag doch einfach Gott. Gott, wo willst du mich denn? Wo ist dein Platz für mich? Ich sage eigentlich immer wieder das Gleiche. Komm in dein Gespräch mit Gott. Versuche zu hören, was er sagt. Und Gott gibt der Hagar eine Antwort. Gang zurück. Demütige dich unter die Hand von deiner Herrin. Das die Hagar hat will hören. Ich vermute es eher nicht. Das schmeckt für mich ganz stark nach aus der Wüste in die nächste Wüste. Aus der äußeren Wüste, wo sie sich drin befunden hat, zurück in die innere Wüste. Aber sie macht's. Und warum? Vielleicht erinnert ihr euch daran, ich habe es das letzte Mal gesagt, unser Ziel ist es ja, möglichst schnell aus der Wüste rauszukommen. Aber das ist oft nicht Gottes Weg. Und das ist auch nicht der Weg jetzt da von der Hagar. Er führt die Hagar, oder er schickt Hagar eigentlich wieder zurück. Und trotzdem verändert sich etwas. Wir lesen das im nächsten Abschnitt. Da sagt Gott zu der Hagar, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El-Roi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt den Namen Beer-Lachai-Roi, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abraham einen Sohn und Abraham nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abraham 86 Jahre alt. Was denn genau passiert ist, als Hagar zurückgekommen ist, wissen wir nicht. Das sagt uns die Bibel gar nichts dazu. Aber das, was wir jetzt hier gerade gelesen haben, das ist für mich der Moment, wo für Hagar die Wüste anfängt zu blühen. Gott überlässt nämlich Hagar nicht einfach sich selber und sagt, ich schicke dich zwar jetzt zurück, aber schau du selber. Sondern er rüstet sie aus für den Weg, der vor ihr liegt. Brigitte hat vorher auch so in der Einleitung gesagt, ich habe das noch nie so konkret erlebt, so eine Zurüstungs- oder Vorbereitungszeit. Vielleicht suchen wir manchmal auch zu weit. Weil Hagar erlebt das genau da. Sie wird gestärkt, sie wird ermutigt durch die Tatsache, dass Gott ihre Schwangerschaft bestätigt und sagt, das ist Teil von meinem Plan und ich habe einen Plan mit dir und mit deinem Sohn. Und Gott sagt dir heute Morgen, ich habe einen Plan mit deinem Leben. Ich habe einen Plan mit deinem Leben. Der Name von Ismael heisst, Gott hört. Das ist genau das, was Hagar erlebt hat. Das heisst, in Zukunft, wenn sie ihren Sohn ruft, ruft sie immer, hey, Gott hört. Der Ismael wird zu einer lebendigen Erinnerung für seine Mutter. Gott hat gehört, dort in der Wüste. Er hat dir zugesprochen, ich habe einen Plan für dich. Gott hört. Gott hört, komm da her. Gott hört, wo bist du? Eine permanente Erinnerung. So Erinnerungen brauchen wir in unserem Leben. Und Hagar hat sie von Gott zugesprochen bekommen und geschenkt bekommen. Gott hört. Wenn wir in unserer Geschichte wieder neu an den Punkt kommen können, wo wir glauben, Gott hört, Gott sieht, Gott hat einen Plan für mein Leben, auch im Elend, in den Umständen drin, dann verändert sich zwar die Situation nicht, aber ich verändere mich. Und Hagar geht zurück in eine unveränderte Situation. Aber sie geht zurück als veränderte, als gestärkte Mensch, als gestärkte Person. Verändert sie in einer unveränderten Situation. Wer das schon erlebt hat, weiß, was für eine Kraft und Stärke da drin liegt, wenn man das erlebt. Gestärkt, weil wir von Gott angesprochen werden. Gestärkt, weil wir Gott sehen in unserer Situation und von Gott gesehen sind. Ich habe den gesehen, der mich sieht. Was das bedeutet. Der heilige, grosse Gott, der Schöpfergott, der mich gemacht hat, der entschieden hat, dass ich lebe, jetzt und da. Das war nicht eine Entscheidung hier, vor vielen Jahren, sondern das hat bis heute Auswirkungen, weil er dich sieht in deiner Situation. Und gestärkt, wie sie von Gott gehört worden ist. Gestärkt, wie sie weiss, ich bin nicht allein. Wir wissen das alles. Wir wissen das in unserem Kopf. Aber darf es uns neu ansprechen, neu berühren, dass wir so einen Gott haben, der so zugewendet ist, der so nah ist, der sich kümmert. Der Schöpfer von Himmel und Erde kümmert sich um dich und mich. Er sieht uns, weil er uns liebt und weil wir ihm nicht gleichgültig sind. Eigentlich könnte ich da abschliessen. Ich habe noch einen Aspekt, den wir heute Morgen einmal so ganz neu gross geworden ist, und der kommt aus der zweiten Wüstensituation. Ich will eigentlich gar nicht gross auf die eingehen, ich will sie nur kurz umreissen. Etwa 17 Jahre später, der Isaac ist unterdessen auf die Welt gekommen, ist entwöhnt worden, es hat ein Fest gegeben, wie man das gefeiert hat. Und irgendwie hat Sarah, die unterdessen dann auch einen neuen Namen bekommen hat, hat Sarah mitbekommen, wie der Ismael über den Isaac lacht. Was genau das für eine Situation ist, wissen wir nicht, aber ein 17-Jähriger findet einen 3-Jährigen lustig. Ja, kann ich jetzt auch irgendwie noch nachvollziehen, dass es da vielleicht manchmal lustige Momente gegeben hat, oder ob es spottisch war, was es war, wissen wir nicht, aber irgendetwas ist dort passiert und Sarai ist irgendwie, ist das zu viel gewesen. Es hat es fast zum Überlaufen gebracht. Und sie ist eigentlich wieder zurückgeworfen worden in die Geschichte. Und das kennen wir doch auch. Manchmal werden wir von der Geschichte wieder eingeholt. Die Sachen, die wir den Eindruck haben, die sind längst erledigt. Es ist vorbei. Man hat vielleicht auch nie darüber geredet. Man hat es nie gelöst. Holt einem nach Jahren wieder ein. Und genau so eine Situation passiert da. Und das Mal ist es anders. Hagar läuft nicht davon. Sarah sagt nämlich, ich will nicht, dass mein Sohn mit dem Ismael zusammen aufwächst, geht zum Abraham. Und der Abraham, der wehrt sich am Anfang und sagt, nein, das mache ich nicht. Ich schicke sie nicht wieder weg. Und dann greift Gott ein und sagt, Moll, ich habe einen Plan mit deinem Sohn, am Isaac, aber ich habe auch einen Plan für den Ismael. Er bestätigt das, was Hagar vor vielen Jahren in der Wüste gehört hat, auch am Abraham gegenüber normal, und sagt, mach, was deine Frau tut, was deine Frau vorgeschlagen hat. Und er rüstet sie aus mit dem, was er halt machen kann. Er gibt ihr zu trinken, er gibt ihr Proviant mit, sagt, gang, Hagar geht, und ist wieder in der Wüste. Und jetzt ist die Situation ganz eine andere. Sie schreit zwar wieder und auch ihren Sohn. Also die Situation ist so prekär, dass sie Angst hat, ihren Sohn stirbt in dieser Wüste, weil sie kein Wasser mehr haben. Der Sohn ist anscheinend auch am Schreien und am Wimmern. Es ist noch eine heftigere Situation eigentlich als beim ersten Mal. Und wieder offenbart sich Gott. Anders als beim ersten Mal. Es ist nicht ihre Würde, die als erstes hergestellt hat, sondern er ermutigt sie. Hab keine Angst. Bis nicht ängstlich. Und dann jetzt komme ich auf das, was mir noch wichtig ist. In Wüstensituationen ist unser Blick oft wüst und leer. Wir nehmen die Situation um uns herum gar nicht mehr richtig wahr. Und das war auch bei der Hagar so gewesen. Weil wir lesen nämlich davon, dass Gott sie anspricht und ihr dann sagt, schau, da hat es einen Brunnen. Gang und trink. Was dort genau passiert ist, hat sie den Brunnen einfach nicht gesehen? Hat Gott den Brunnen geschenkt? Was es genau ist? Ich vermute, es ist das Erste. Sie hat die Quelle vermutlich nicht gesehen, den Brunnen. Aber es ist auch für mich so typisch, in der Wüstensituation ist unser Blick oft nicht scharf genug. Wir nehmen die Situation nicht wahr, wie sie wirklich ist. Und ich hatte heute Morgen ein starkes Bild, als ich spazieren ging. Ich bin eigentlich extra früh aufgestanden heute Morgen, aber und habe gedacht, ich habe dann noch Zeit, wo ich einfach beten kann, wo ich auch noch mal in Ruhe kann, durch die Predigt durchgehen. Und Winterzeit sei es Dank, oder? Die Kinder ticken ja dann auch anders. Ich habe den Knopf nämlich noch nicht gefunden bei unseren Kindern, wo man auch auf die Winterzeit umstellen kann. Sie sind nämlich einfach am 6. halt auch schon aufgestanden, statt am 7., oder? Und ja, ich bin dann da in den Raum reingekommen, hatte 10 Minuten für mich gehabt und dann kommt schon der Jüngste angetrottet. Und 10 Minuten später sind alle drei da unten rein gewesen und haben Chille gespielt. Der eine hat angefangen zu moderieren, der nächste hat angefangen zu singen und predigen. Der Joshua hat müssen predigen. Einfach, ja, nicht ganz das, was ich heute Morgen gebraucht habe. Und ich habe es heute Morgen nicht so lustig gefunden, und ich kann ganz ehrlich sagen. Ich habe gedacht, Herr, warum? Ich bräuchte jetzt wirklich etwas anderes. Und ich habe dann zu ihnen gesagt, also ihr könnt weiter Chille spielen da, ich gehe jetzt ins Büro. Und ich glaube, es ist 10 Minuten gegangen und in 10 Minuten später ist wieder der Noah gekommen, hat sich mir auf die Schoss gesetzt, hat angefangen Büro spielen, einen Schreiber packt, Papier und angefangen schreiben, wie man es halt so macht. Und ich habe nur gedacht, ja gut. Und dann kommt der Nächste und sagt, Mami, ich habe Hunger. Ja, 6:45. Gut, also dann kümmern wir uns jetzt um das. Und wir haben zu Morgen gegessen, alles ganz, wie es halt so ist, der ganz normale Wahnsinn, so einen Sonntagmorgen, oder? Wo viele von euch auch kennen. Und ich einfach denke, ich muss noch mit dem Hund spazieren, ich muss raus aus dem. Ich muss in die Ruhe, ich halte das sonst heute Morgen nicht aus. Und ich bin raus und heute Morgen war da unten noch alles vernebelt gewesen. Und es ist mir genau so gegangen. Ich hatte so das Gefühl gehabt, heute Morgen, ich bin so im Nebel unterwegs. Eigentlich hätte ich die Zeit noch mal gebraucht, mich auf Gott auszurichten. Ich hätte die Ruhe gebraucht, den Moment, mich können einfach auszurichten auf Gott. Und eigentlich sind mir Konturen heute Morgen alle verschwommen, wie im Nebel. Es war alles so in grau, braun, schwarz gewesen und ziemlich konturenlos. Der ganze Gottesdienst für mich heute Morgen auch sehr konturenlos. Ich bin ein Stück gelaufen, habe mich umgekehrt und als ich da unten wieder zurückgelaufen bin, hat die Sonne angefangen durchzubrechen. Und über diesen Häusern, wo sie durchgebrochen ist, haben sich die Farben angefangen zu verändern. Und das hat mich sehr stark berührt heute Morgen. Der Moment, wo ich gemerkt habe, jetzt löst sich der Nebel auf und mein Bild, mein Blick kommt wieder Konturen über. Und ich könnt euch vorstellen, es hat mich gerade an Hagar erinnert. Und ich habe so gedacht, ja Herr, ich weiss es. Nicht ich, sondern du. Es geht um dich. Und du musst es machen. Du musst unseren Blick schärfen. Du musst uns zeigen, was die Realität ist. Und du bist da. Und es ist für mich ganz persönlich heute Morgen so ein Moment gewesen, wo ich Gott erlebt habe, wo ich Gottes Rede zu mir gehört habe. In einer kleinen, banalen, wüsten Situation. Aber es ist für mich so zu einem Zeichen geworden. Ja, es kann etwas in uns rein passieren. Wir können verändert werden in einer total unveränderten Situation. Ich bin nämlich reingekommen, da unten hat die Türen aufgetan und gehört schon, Mami! Ich dachte, ja genau. Aber ich bin anders zurückgekommen. Ich bin berührt und angesprochen gewesen von Gott in dem Moment. Und habe es können loslassen und habe es ihm übergeben. Im Wissen, Gott hat mich angesprochen. Im Wissen, Gott hat mich gehört heute Morgen in all dem inne, in dem Chaos drin. Und Gott hat mich gesehen. Verändert im Wissen, ich bin nicht allein. Amen.